Man belächelt immer diese Influencer, denn gerade natürlich wegen der Beauty-Szene, aber jeder hat mal auf YouTube sich ein Tutorial angeguckt, wie man die Waschmaschine sauber macht, wie man eine Festplatte anschließt, wie man irgendwas macht. Und da sind ja Experten, die es dir erklären. Und da gibt es welche mit Gesicht und ohne. Mhm. Und die mit Gesicht werden dann irgendwann eben diese Personenstars.
Wirtschaft Köln am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf Unplugged eine neue Stimme bekommen hat.
Hallo Köln und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged. Ein kleiner Vergleich. Die Tagesschau gucken jeden Abend im Schnitt knapp 12 Millionen Menschen. Die Influencer, die Agentur meines heutigen Gastes Kevin Trewe vertritt, haben gemeinsam 43 Millionen Follower. Die vereinen sich auf Plattformen wie Instagram, YouTube oder TikTok. Klar, da gibt es natürlich einige Doppelungen, aber die Zahlen zeigen zumindest die Dimensionen auf. Die Welt der Influencer hat in den vergangenen Jahren wahnsinnig an Bedeutung gewonnen. Und Influencer-Marketing ist mittlerweile ein Millionen-Business. Und Kevin Trewe hat mit All-In Artist Management eine der wichtigsten Agenturen für diese Künstlerinnen und Künstler aufgebaut. Seine Influencer wie Rezo, Diana zu Löwen oder die TikTokerin Laura Sophie sind im Internet zu Hause. Die Agentur hat ihren Sitz im Mediapark. Im Gespräch berichtet Kevin, wie sich diese digitale Branche in den vergangenen Jahren professionalisiert hat. Und warum er immer noch mit dem Kopf schüttelt, wenn er von Teenagern mit dem Berufswunsch Influencer hört. Mein Name ist Manuel Heckel. Viel Freude beim Gespräch.
Dann freue ich mich sehr auf unseren heutigen Gast bei Wirtschaft Köln Unplugged und begrüße ganz herzlich Kevin Trewe, Gründer und Geschäftsführer von All-In Artist Management. Hallo Kevin.
Hallo. Ich freue mich hier zu sein, in diesen heiligen Hallen, in denen ich noch nie war.
Ja Kevin, vielen Dank, dass du den Weg auf dich genommen hast vom Mediapark hier rüber in den Rotunda Business Club. Wir werden viel übers Internet reden natürlich heute. Ganz analog möchte ich aber einmal anfangen und dich fragen, was denn dein Lieblingsort in Köln ist?
Der Mediapark natürlich. Ja, tatsächlich, mein Leben in Köln hat sich ja immer am Rudolfplatz und drumherum abgespielt. Deswegen würde ich das jetzt mal als meinen Lieblingsort betiteln, auch wenn es schwer ist, in Zeiten von Pandemie einen Ort gerade zu betiteln. Ja. Aber seit ich eine Familie habe, ist es dann doch eher die ruhigeren Viertel, wie Junkersdorf.
Alles klar. Und auf der anderen Seite ist dir noch ein Ort aus der analogen Zeit in Gedächtnis geblieben, der Verbesserungsbedarf hat in besonderer Form.
Zu viele? So möchte ich mich nicht äußern.
Sind es tatsächlich zu viele?
Ich finde, dass das Leben hier nicht mehr so stark. Also gerade eben Mediapark, ich bin ja jetzt erst in der Pandemie dahin gezogen, da war einfach mal auch viel mehr los natürlich. Mhm. Ich weiß nicht, wie es außerhalb der Pandemie ist. Und früher haben mir die Ringe sehr gefallen und mehr möchte ich dazu nicht sagen, dass jeder seinen eigenen Interpretationsspielraum, was ich damit dann meine jetzt.
Alles klar. Wir wollen so ein bisschen deinen Weg erstmal nachzeichnen, bevor wir quasi auf das Thema kommen, was dich alltäglich beschäftigt. Du bist jetzt in einem Geschäft tätig, wo es, glaube ich, noch keinen klassischen Ausbildungsberuf für gibt. Und das war auch schon früh so, ne? Ich hatte im Interview gefunden, dass du mal davon gesprochen hattest, dass du ursprünglich einen ersten Berufswunsch Spielerberater für Fußballer hattest. Wie kam das denn?
Ich glaube erstmal intrinsisch motiviert bin ich eher, das habe ich aber auch erst später dann rausgefunden, Leuten zu helfen, sich weiter das Potenzial auszuschöpfen, weil viele trauen sich nicht für sich selbst zu sprechen, Sachen zu machen, haben aber ein Talent in etwas. Die sind ein guter Fußballer oder jetzt gute Content Creator und dann in bestimmten Themen, aber niemand hilft denen, sage ich mal, das so zu sagen, wie bei einem Künstler und einem Galeristen eigentlich am Ende, das auch zur Schau zu stellen und zu sagen, du bist gut, du kannst das gut. Und das ist irgendwie schon immer mir drin, so bin ich einfach vom Charakter her. Und mein Trauzeuge und eben auch mit bester Freund hat er Fußball gespielt zu der Zeit, als es gerade so diese Berufsorientierungszeit war. Ja, und da war ich, wir kennen uns jetzt seit ich 16 war, also so jetzt seit 15 Jahren. Und er hat damals bei Preußen Münster gespielt, ist dann zu Dortmund gewechselt in die zweite und dann hat mich das so, fand ich das halt interessant, dass du mit Beratung von Menschen, denen weiterzuhelfen, Geld verdienen kannst. Und dann war das so ein Thema für mich und auch durch Hollywood-Filme oder so dieses Beratungs-Business einfach. Versuche mich dann da hinzufinden, wie komme ich eigentlich dahin? Da gibt es ja auch keinen Ausbildungsberuf für, nur eine Lizenz, was es sehr schwer gemacht hat, zu wissen, wie man da hinkommt.
Ja, was waren dann deine sozusagen klassischeren Ausbildungsschritte, die du gewählt hast?
Ja, ich habe dann studiert, Medien- und Kommunikationswissenschaften mit Public Relations Schwerpunkt. Habe gedacht, das muss man ja dafür können, das ist ja ein Handwerk. Ja. Und dann mache ich diese Lizenz und gehe dann vielleicht als Auszubildender oder sonst was in eine Spielerberatung rein und finde schon raus, wie man das macht. Turns out, das ist nicht passiert. Ich habe nie eine Antwort auf irgendeine Bewerbung bekommen.
Egal. Aber es gab welche.
Du hast mich sehr viel beworben tatsächlich. Vielleicht war ich zu bold. Man sagt ja auch heutzutage den Studenten nach, man ist sehr von sich selbst überzeugt, ohne was zu wissen. So war ich auch. Okay. Und ja, dann wurde es das halt nicht.
Ja, und stattdessen bist du sozusagen zunehmend in die Künstlerbetreuung in anderer oder die Betreuung von Künstlern und Prominenten in anderer Weise reingerutscht. Was waren so die ersten Berührungspunkte mit Künstlern, die tatsächlich vor allem digital stattfinden?
Ja, oh ja. Digital, also ich habe während meines Studiums nach einem Bachelor-Thema gesucht und mein erstes Thema, was ich machen wollte, das war gerade diese Phase, als Hans Sapai auf Facebook so viral gegangen ist. Wer sich daran erinnern kann, Hans Sapai war so dann dieses deutsche Chuck Norris-Pendant, wenn Hans Sapai das und das macht, dann so, ne? Also so diese ganze Chuck Norris, ist eher so ein, was man jetzt sagt, ein Meme. Mhm. Und aber von sich selbst gesteuert, ne? Nicht fremdgesteuert. Und ich habe gedacht, ach, das ist aber interessant, darüber schreibe ich. Weil in meinem Studium ging es auch, das ist jetzt ja 10 Jahre her, viel um Facebook natürlich, weil es gerade up and coming war in Deutschland. Und habe gedacht, darüber schreibe ich. Dann habe ich aber nicht so viele Infos dazu bekommen. Und hab dann doch ein anderes Thema gewählt, tatsächlich. Und aber das war so meine erste Berührung, wo ich sage, ich habe mit einer öffentlichen Person, die im Internet sich einen Namen nochmal gemacht hat, Berührung hatte, ja.
Und dann, du hast das Studium angesprochen, aber ich glaube auch schon relativ kurz danach, 2017, wenn ich es richtig mir gemerkt habe, hast du dich selbstständig gemacht tatsächlich, ne?
Ja. Wie, also zwischen Studium und Selbstständigkeit waren schon noch fünf, sechs Jahre.
Okay, ja. Was hat aber dann den Ausschlag gegeben, dich ja doch dann wahrscheinlich Mitte 20 ungefähr, ne? Selbstständig zu machen? Mit 27 selbstständig zu machen?
Ja, weil es so eine Nische war, wofür es niemanden gab eigentlich. Ja. Ne? Also ich habe den Job zwar schon die ganze Zeit gemacht, auch eben für, was man jetzt Influencer nennt, also für Content Creator, YouTuber, das Management zu übernehmen, aber es gab niemanden, der das so dediziert nur dafür gemacht hat. Es war, wenn überhaupt, ein Teil von etwas. Und das hat mich so nicht glücklich gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt selber. Und dann nutze ich den Umsatz und alles, was wir machen, dafür, das weiterzuentwickeln und die Branche weiterzuentwickeln und als Vorbild für die Branche voranzugehen und eben auch den Artists zu helfen.
Das ist jetzt tatsächlich ja dann knapp 5 Jahre her. Was ist da tatsächlich daraus entstanden? Also wenn wir jetzt über All-in-Artist-Management reden, reden wir nicht mehr über nur dich quasi.
Nee, tatsächlich. Also als ich angefangen habe, hatte ich eine Mitarbeiterin sogar schon am Anfang. Jetzt sind wir 19 Leute. And growing. Also es kommt eher darauf an, finden wir gute Mitarbeiter und finden wir gute Talents, also Artists. Und jetzt sind wir 19, die Management arbeiten mit 3 Abteilungen insgesamt und 29 Talents jetzt, Stand heute.
Ja, und vielleicht nochmal für die, die sozusagen in dieser Welt nicht ganz zu Hause sind, was ist dann eure konkrete Arbeit, tägliche Arbeit?
Ja, also man muss es sich so vorstellen, für wenn man natürlich mit klassischen Medien auch zu tun hat, oder jeder hat damit Berührungspunkte, wir sind ja, also unser Geld verdienen wir mit Reichweitenvermarktung, das ist, sage ich mal, der Prozess, Geld zu verdienen. Ja, also wie der Dumont Verlag am Ende die Reichweite vermarktet, die eine Zeitung hat oder die Website hat oder der Fernsehsender, so ist unser Bezahlschlüssel, Kalkulationsschlüssel die Reichweite auf Social Media, die ja auch um einiges höher ist als in klassischen Medien. Also bei uns jetzt sind so kumuliert 43 Millionen an Reichweite. Leider nicht der Umsatz, den Axel Springer oder Dumont oder so machen, aber wir können davon leben. Und was machen wir eigentlich? Also es ist ähnlich der Spielerberatung, nicht ganz, aber es ist schon ähnlich. Es ist Karrieremanagement, die richtigen Entscheidungen treffen, mit wem arbeitet zusammen, wo tritt man auf, mit welchen Interviews führt man, also wie man startet dabei, den USP rauszufinden, also die Alleinstellungsmerkmale, so was macht dich anders als die anderen, warum sollten die Leute mit dir arbeiten wollen, dir zuhören wollen, dir glauben wollen. Und das versuchen wir dann mit denen zu schärfen über die Jahre. Sag ich mal, dafür stehst du jetzt und und das ist deine Aufgabe oder das ist das, was du machst willst. Jetzt gerade. Menschen ändern sich, Menschen werden älter. Der Lebensmittelpunkt ist ein anderer dann irgendwann auch. Aber grundsätzlich ist das unsere Arbeit, die auch, sag ich mal, ich würde jetzt von uns noch sagen, noch bodenständig auch zu halten und eben denen zu helfen, wie baut man was auf, weil wir sind alle in einem Business, das eben nicht viele kennen oder was natürlich immer mehr up and coming ist, aber nicht viele wissen, was da passiert. Mhm. Und man muss ja so überlegen, ein Influencer am Ende, damit er noch, wir haben es ja jetzt mitbekommen, ein paar ziehen sich ja zurück gerade aus der Öffentlichkeit, damit er noch bei Sinnen bleibt, den zu unterstützen, weil am Ende sind wir alle als Selbstständige gewachsen. Mhm. Und eigentlich haben sie Reichweiten wie ein komplette, wie die mehr als die Bild-Zeitung Print, arbeiten aber nur alleine dran.
Ja.
Das funktioniert ja nicht. Die sind ja am Ende für in ihrem Content alles. Licht, Cutter, Redakteure, Model, Fotograf, die sind ja alles. Und da versuchen wir natürlich mit denen das aufzubauen, dass die auch wieder Freizeit haben und das auch professionell trotzdem weiterführen können.
Und dafür kriegt ihr sozusagen einen Teil dessen, kriegen, was da umgesetzt wird.
Genau, wir sind in einem klassischen Provisionsgeschäft, wie eben die meisten Berater, also Berater von öffentlichen Personen, natürlich kein Steuerberater, aber zum Glück. Aber wir sind im klassischen Provisionsgeschäft und wir verdienen Geld, wenn der Artist Geld verdient.
Ja.
Heißt aber nicht, dass wir nur Sachen machen für Geld, sondern wir machen auch alles, was kein Geld bringt für die, einfach weil wir in einem größeren Ganzen folgen damit.
Ja. Ja. Wenn man so ein bisschen sich umschaut, sind tatsächlich viele Influencer, Creator, die auch große Reichweiten haben und die zum Teil eben auch sozusagen mit euch zusammenarbeiten, auch hier in Köln zu Hause, dann einiges an Agenturen drumherum eben auch. Wie kommt das? Warum ist Köln so ein bisschen eine Influencer-Hauptstadt?
Weil wir doch immer die Medienhauptstadt bleiben werden.
Ja.
Wir sind halt Los Angeles, das deutsche Pendant. Okay. Hier werden die Medien gemacht. Ja, tatsächlich, ursprünglich durch Mediakraft und Tube One.
Das waren so frühe Netzwerkagenturen.
Genau, das waren die beiden, das kann ich ganz kurz versuchen auszuführen. Mediakraft und Tube One sind YouTube-Netzwerke, also die wie so technische Dienstleister, die haben dann die YouTube-Kanäle unter Vertrag gehabt und haben den Content ausgewertet und vermarktet. Damit sind natürlich auch die Content-Creator dahinter bei denen unter Vertrag, weil sie ja halt für den Kanal den Content machen, also theoretisch der Moderator am Ende. Und ich denke mal, dass die Idee von Musiklabels kam, das so aufzubauen, weil du ja da die Werke auch eben unter Vertrag hast und nicht den Musiker unbedingt. Je nach Vertrag. Und Tube One war damals Tube Agency in Hamburg und die wurden gekauft von Ströer. Und Ströer ist ja Köln.
Ja.
Und Ströer ist nicht Köln, sondern Ströer ist natürlich ein Kölner Unternehmen. Ja. Und Mediakraft, eben die andere große Komponente in der ganzen Branche, dann ja auch die Videodays hier und so, waren auch Kölner YouTuber, YTity und Unternehmer, die das dann halt zusammen gegründet haben. Ich glaube, RTL war auch einer der großen Investoren am Anfang. Und dadurch sind alle hergezogen, weil der Netzwerkgedanke am Anfang und womit du Reichweite generiert hast, war Cross-Promotion, gegenseitig miteinander Content machen.
Der eine Kanal sagt, ich hole dich dazu und der andere.
Genau, man macht gemeinsam Videos, man sieht es ja immer noch. So wie der klassischen PR-Interviews geben miteinander und aufmerksam werden.
Ja.
Deswegen haben die alle gelebt und haben dann, also Mediakraft hat hier ein YouTube-Haus gehabt, das war so ein ganzes, ich würde jetzt mal sagen, ich habe es nie gesehen, aber ich glaube, es war so ein, wie so ein Wohngebäude, ein hohes. Mhm. Und da waren in verschiedenen Wohnungen, da hat dann Shirin David da drin gewohnt mit Melina Sophie, da hat dann Felix von der Laden gewohnt, noch mit ihr,
wie so WGs. Ja.
Genau, aber so übereinander, das ganze Haus wohl. Und dadurch war Köln eigentlich so, die Hochburg haben sich alle hierher geholt. Manche sind natürlich jetzt hier wieder weg, aber es ist dann doch so geblieben, dass Köln die Großstadt ist, zusammen mit Berlin, wo das alles stattfindet. Also
profitiert Hamburg, ihr da auch noch von, dass es so kurze Wege sind?
Für unsere Branche, also das, womit wir unser Geld verdienen, also die Kunden, es ist mehr auch die Nähe zu Düsseldorf.
Okay.
Durch die ganzen Beauty-Unternehmen dort drüben, also Douglas, Henkel, L'Oreal, LVMH. Wir profitieren sicher davon. Ich weiß es gar nicht, weil ich würde es gar nicht anders versuchen, weil ich will ja hier bleiben. Berlin würden wir wahrscheinlich auch profitieren, aber Hamburg und München wären doch dann eher negativ dafür. Es ist halt digital, also wir sehen uns ja nicht häufig.
Okay.
Das Einzige, was du brauchst, ist ein Flughafen in der Nähe
oder
ein Bahnhof, und um schnell zueinander zu kommen und zu den Events zu fliegen.
Ja.
Aber die Nähe ist trotzdem gut, wenn die dann hier wohnen, aber die ziehen auch der Pandemie geschuldet, ja nicht mehr alle in die Stadt jetzt gerade. Ja.
Du hast gerade sozusagen die Geschichte so ein bisschen erzählt mit Mediakraft und Tube One und sozusagen häufig so einen eher technischen Hintergrund. Mhm. Wie muss ich mir das denn konkret vorstellen? Wie verdienen eure Künstler im Moment Geld tatsächlich? Wie sehen Deals aus?
Ja, es gibt halt verschiedene Einnahmequellen. Ja. Also wenn du jetzt, sag ich mal, das YouTube-Netzwerk, die gibt es ja immer noch, so ein Studio 71 in Berlin von Pro7Sat1, da waren ja auch viele Player schon dabei, nur damit man sich das so vorstellen kann. Maker Studios von Disney, ne? Gibt es jetzt nicht mehr, aber die haben dann so die Rechte, weil die Urheberrechte, den Schutz eigentlich, die Major Labels, Universal und so, machen ja. das ja auch alle, dass es keine Raubkopien, sage ich mal, online gibt. Da gibt es die da gibt es die Einnahmen per View. Da gibt es ja Werbung davor geschaltet da mittendrin. Okay. Und da partizipiert man dran, wie in der klassischen Fernsehwerbung wird das eingebucht und wenn es stattfindet, kriegst du Geld dafür. Das gibt es bei Twitch auch, wenn du bei Twitch aktiv bist. Unsere Haupteinnahmequelle, da spreche ich aber auch nur von uns tatsächlich, weil in anderen Branchen das andere, also in anderen Managements auch, sind Produktplatzierung, Werbekooperation, Lizenzdeals. Lizenzdeals, also man macht zusammen ein Produkt und bringt es raus. Eine Make-up-Palette, einen Kinderwagen, was wir jetzt gestern gemacht haben. Man bringt die Expertise des Influencers in einer bestimmten, aus der Branche, in der er sich aufhält, also worüber er redet. Eltern sein, alternative Erziehung oder eben kreatives Einrichten oder Kochen oder Anwalt oder Steuerberater, gibt ja alles.
Ja.
Verbindet die mit der richtigen Firma und dem richtigen Produkt und macht dann gemeinsam etwas und erstellt etwas Neues, Besseres eigentlich in dem Sinne, weil du die Expertise von jemandem hast. Ich sage ja immer, Influencer sind ja demokratisch gewählte Stars. Da ist niemand mit einem Millionenbudget gekommen und hat gesagt, so, du hörst das jetzt, du gehst zu dem Konzert, du kaufst diese CD, weil eine andere gibt es nicht bei Mediamarkt oder Saturn. Sondern es haben Leute entschieden, dass sie die Expertise folgen. Und man belächelt immer diese Influencer, denn gerade natürlich wegen der Beauty-Szene. Aber jeder hat mal auf YouTube sich ein Tutorial angeguckt, wie man die Waschmaschine sauber macht, wie man eine Festplatte anschließt, wie man irgendwas macht. Und da sind ja Experten, die es dir erklären. Und da gibt es welche mit Gesicht und ohne. Und die mit Gesicht werden dann irgendwann eben diese Personenstars.
Jetzt hast du die Marken angesprochen und so ein paar ja auch schon von den großen genannt. Wenn man so auf Studien guckt, dann sieht man, dass der immer mehr Budget da auch reinfließt in diesen Bereich, zum Teil auch eben umgeschiftet aus der klassischen Fernsehwerbung. Oder zu Recht, sagst du. Warum zu Recht?
Es ist messbarer, es ist günstiger und es ist risikoärmer. Weil ich erkläre das ganz einfach, wenn du einen TV-Werbespot schaltest, dann buchst du für, ich weiß es nicht, ich kenne die Summen nicht, ich sag jetzt einfach 500.000. Dann buchst du für 500.000 bei einem der Fernsehsender einen Slot ein für 30 Sekunden, dass du da schalten darfst. Das heißt, du hast schon mal den Vertrag geschlossen und mal 500.000 Euro weg. So, für eine Reichweite von, weiß ich nicht, 1 Million Zuschauer, 600.000 Zuschauer. So. Und also nicht mich darauf festnageln, dass die Zahlen stimmen, aber nur mal um das vorzurechnen. Und das Geld ist schon mal ausgegeben, dann produzierst du den Werbespot, die Werbeagentur wird bezahlt, die Produktionskosten werden bezahlt, die ganze Erstellung, das Testimonial wird bezahlt, die Models, wer auch immer, das Produkt, alles. So, und dann hast du diese Werbeschaltung und dann merkst du den Abverkauf oder nicht.
Okay.
So, das heißt, das Tracking macht schon mal schwieriger und die Quote. Jeder, der zuhört oder jede, die zuhört, kann ja mal sich selbst fragen, ob sie jemanden kennt mit so einem Quotenmessgerät. Also ich kenne keinen. So, also die Quote ist eine Blackbox, in der wir nie Bescheid wissen. So, beim Podcast ja auch anders. Du weißt, wie viele Zuhörer du hast. Und das ist schon mal messbarer. Es ist eben günstiger, weil du buchst alles in einem und in dem Moment, wo es hochgeladen wird, was ja manchmal eine Woche nach der Buchung ist, hast du Abverkauf, hast Umsatz, wenn du es richtig machst. Natürlich kannst du ja auch Schrott buchen. Und 30 Tage später bezahlst du die Rechnung. Das heißt, du hast das Geld schon verdient, bevor du es bezahlst. Bei TV, bei klassischer Werbung ist es genau andersrum. Du gibst erstmal richtig viel Geld aus und dann verdienst du vielleicht Geld. So. Und deswegen gibt es diese Indie-Brands, die alle die ganze Zeit groß werden, weil die Konzerne waren natürlich Gatekeeper, die hatten die ganzen die ganzen Werbeslots geblockt. Da kannst du kannst sie gar nicht leisten als Indie-Brand. Und jetzt kommen die ganzen Indie-Brands, die ja auch besser sind in vielen Sachen.
Also sind oder häufig diese Produkte, die im Internet auch entstehen, so direct-to-consumer-mäßig, ne?
Und dann, und eben international, die einfach auch manchmal ein Problem lösen. Ne? Man darf nicht an Produkte denken, wo alle sagen, ja, diese Rabattschlachten, darum geht's gar nicht. Ja. Es geht wirklich um Marken, die etwas verbessern und die durch das Internet es geschafft haben, zu einem profitablen Geschäft zu werden, weil sie nicht viel Geld ausgeben mussten und tracken konnten, ob es funktioniert oder nicht. Und auch direktes Feedback bekommen. Die Marktforschung war direkt mit drin. Das ist halt kein Frontalunterricht von Werbung, sondern es ist ein Austausch am Ende, weil es eine Plattform ist.
Ja. also ich glaube, so viele der großen Marken, gerade so Consumer Brands, haben das ja, glaube ich, schon mittlerweile auch verstanden und arbeiten ja auch viel mit euch oder mit euren Künstlern zusammen. Ja. Merkst du, dass sich da aber auch mehr tut, also dass auch andere Branchen, Unternehmen neugierig werden?
Ja, also die Beauty-Branche war immer von Anfang an eigentlich dabei und Gaming.
Ja.
Die haben das relativ schnell erkannt. Die waren eigentlich von Anfang an. Und dann noch natürlich ein paar, wie nennt man es? Ich habe aber so, also generelle FMCG-Bereich, aber auch grundsätzlich Fanta, Cola. Also, die Zielgruppe ja da ist, weil die Zielgruppe das ja, ich werde manchmal, zum Glück nicht mehr so häufig, gefragt, funktioniert Influencer-Marketing? Und dann sage ich immer, ja, wo willst du es denn sonst schalten? Es guckt ja keiner Fernsehen von deiner Zielgruppe. Also wo willst du es denn machen?
Mhm.
Weil du kannst bei Netflix machen vielleicht noch und Podcast. Aber Podcast ist ja auch in dem Sinne Influencer-Marketing. Mhm. So, du kannst es ja gar nicht da schalten, weil es ja keiner guckt, außer Germany's Next Topmodel am Ende.
Ja.
Oder Reality-TV. Und ja, und wir merken das. Und durch die Pandemie, muss man ehrlich sagen, haben wir es noch mehr gemerkt, weil die Branchen, die eben nichts damit zu tun haben, Budget übrig hatten, muss man sagen. Keine Events, kein Out-of-Home, hat ja alles keinen Sinn gemacht zu der Zeit. Vielleicht auch nochmal weniger Radio durch weniger Autofahrer. Und haben das umgeschiftet in digitales Marketing. Das sind ja nicht nur wir. Das ist ja auch Ads, also Werbung schalten bei Instagram und Facebook ohne Influencer. Das heißt, das ganze Budget ist nochmal rübergekommen ins Digitale. Okay. Also wir merken das schon, auch die Offenheit von immer mehr Branchen dazu. Natürlich sprechen wir auch mit Branchen, die gar nicht relevant dafür sind. Also B2B zum Beispiel. Was sollen wir da machen? Also man könnte einen Hype generieren, dass eben andere Händler, die das abkaufen oder so. Aber der Trend geht ja mehr dazu, bei den ganzen Brands das auch selber zu verkaufen. Also D2C, also Direct-to-Consumer zu machen, sich einen eigenen Webshop aufzusetzen, sagen, ich verkaufe es jetzt einfach selber, warum soll ich das noch über einen Händler verkaufen? Gebe ich ja 50% ab, aber mach die ganze Arbeit? Nee.
Okay.
Ja.
Okay. Du hast gerade gesagt, es ist eben auch ein sehr kosteneffizientes Tool, quasi, um Werbung zu machen. Wenn man nicht Schrott bucht, was sind so Punkte, auf die man achten muss, damit man eine gute Kampagne in irgendeiner Form hinkriegt?
Ja, man muss die Möglichkeiten der Daten nutzen, die es da gibt. Ja. Und dann sollte man auf die Zielgruppe achten.
Mhm.
Und wenn du natürlich ein Produkt bist, was man nur in Deutschland kaufen kann und nur den deutschen Markt forcierst, dann schau natürlich auch, wie viele davon in Deutschland sitzen oder deutschsprachig sind. Und was ist der Inhalt des Contents?
Ja.
Weil da muss man ein bisschen mit Menschen, also mit Gefühl dran gehen. Und das ist jetzt nichts, wo ich sage, es gibt ja den klassischen auch Fitness-Influencer, Influencerin, wo man sich ja vorstellen kann, dass die Follower und die Likes dadurch kommen, dass es schön anzuschauen ist.
Ja.
Kaufe ich jemandem ein Produkt ab, den ich nur in meinem Feed habe, um eben ein halbnacktes Bild zu haben? Eher weniger.
Mhm.
Aber ich kaufe das Produkt jemandem ab, dem ich vertraue.
Ja.
Es gibt die Influencer, die auch wie eine Freundin oder Freund sind, die dir etwas empfehlen. Ich nutze es ja auch.
Mhm.
Ja, erst einmal gucke ich keinen Fernsehen, das heißt, ich kann nur da die Werbung sehen. Und wenn ich dann jemandem folge, dessen Meinung ich auch so vertrete, und er sagt, guck mal, das und das ist gut, dann kaufe ich das auch. Also das ist, weil ich sage so, stimmt, das ist eigentlich mega geil, ich brauche das.
Fällt dir gerade was ein, was du
Influence
gekauft hast?
Ledger habe ich letztes Mal gekauft. Das ist jetzt natürlich super schwer zu erklären, aber in Zeiten jetzt, wo Kryptowährung hochgeht, und es gibt ja diese digitalen Wallets, die hat man dann auf dem Handy, also die Portemonnaies, die hat man dann auf dem Handy oder auf dem PC.
Ja.
Und Ledger ist eigentlich wie ein USB-Stick, da lädt man dann seine Cryptocurrency und alles rüber.
Mhm. Alles gesichert sozusagen.
Es ist gesichert auf einem Harddrive am Ende. Ich war am Anfang skeptisch, dachte so, ja, aber deswegen will ich ja digital, weil ich gar keinen Bock mehr habe, das rumzuschleppen.
Ja.
Hab dann aber die negativen Seiten natürlich gesehen. Es ist halt weg, wenn es weg ist. Ne?
Mhm.
Auf dem PC, wenn du, jeder kennt es, du hast mal ein Backup gemacht, einmal ist dein iPhone zurückgesetzt.
Ja.
So, und dann vergisst du aber irgendwie die Passwörter oder so. Und das wäre bei so einem Geldbetrag dann schon schmerzhaft.
Und da gab es einen Influencer, der das überzeugend dargestellt hat.
Genau, dann habe ich das auf einer Seite, es war aus Amerika, ich habe es auf einer Seite, der ich folge, gesehen, da war ein Interview darüber.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, voll interessant. Dann habe ich es, man muss ja auch, ich stehe ja auch mehr, und das ist ja auch das, was besser funktioniert, diese, ich nenne es mal unterschwellige, nicht unterschwellig, es geht nicht darum, dass nicht offiziell als Werbung zu zeigen, sondern in Anwendung.
Mhm.
Nicht dieses, hier, guck mal, das ist jetzt neu raus, sondern ich gucke es mir an, damit ich es mir besser vorstellen kann, wie die Autobild früher Testfahrten gemacht hat. Da kann ich es mir besser vorstellen, als sie zeigen mir ein Datenblatt daneben.
Mhm.
So, ob ich das will oder nicht. Influencer gab es ja schon immer. Ja. Bob Marley hat Trainingsanzüge von Adidas getragen. Cristiano Ronaldo, Nike-Schuhe, die kaufen ihn. Das ist genau, das ist exakt das Gleiche. Mhm. Exakt.
Okay, wir reden nur über die Kanäle.
Wir reden über nur darüber, dass die Kanäle jetzt einem selbst gehören und nicht mehr über andere stattfinden. Und das macht den Charme ja aus.
Du hast gerade so ein Thema gestreift, was natürlich bei dem Thema Influencer-Marketing auch mal auftaucht. Also diese rechtliche Thema, jubelt man das jemandem unter oder wie auch immer. Gibt es ja jetzt auch Urteile zu, nochmal höchstrichterlich. Wie blickst du da drauf, auf diesen großen Verdacht ist, von Schleichwerbung, der manchmal darüber...
Ja, ist super schwierig. Und ich glaube, deswegen tun sich die Gerichte da auch schwer, weil es nicht gleich behandelt wird. Also, wenn man mal eine Folge Germany's Next Topmodel guckt, die ist durchgebrandet. Ja. Die Marke, die das Casting macht, das Auto, womit sie fahren, der Gillette Venus, der dann da im Bad liegt und alle freuen sich, das Dyson-Casting, das durchgebrandet, da steht nichts von Werbung. Da steht mal unterstützt durch Produktplatzierung, aber eigentlich ist es eine komplette Werbesendung.
Ja.
So, und darum geht es mir. Das ist eigentlich, wir haben kein Problem damit zu kennzeichnen. Wir kennzeichnen die ganze Zeit. Das Problem ist nur, dass sich niemand einig ist, was gekennzeichnet werden muss. Es wird immer wieder umentschieden, alle paar Monate.
Okay,
es ist keiner ein Problem damit, Werbung hinzuschreiben, wenn es Werbung ist. Also von unseren Leuten. Manche sagen natürlich so, nee, will ich, aber das hat mit uns dann nichts mehr zu tun am Ende. Das, überall gibt es schwarze Schafe. Ja. Das Problem ist nur, dass sich niemand einig ist, dass die Urteile auch immer wieder gekippt werden. Und dann geht es dann doch wieder ans BGH und dann, wer weiß, was noch alles kommen wird. Es gibt einfach nicht so wirklich sinnvolle Entscheidungen, was Werbung ist. Weil was ist für den Konsumenten oder für die Community am Ende Werbung? Das ist halt die Sache. Ich will ja wissen, wenn jemand dafür bezahlt wird, mir diese Meinung zu sagen. So, wenn sich jetzt aber jemand was kauft, weil er davon überzeugt ist und mir davon erzählt, dann ist es ja redaktionell. Aber bei uns werden wir so behandelt, als wäre das Werbung.
Dann müsst
ihr
wieder
Kennzeichen aber in der Presse, schlag mal so ein Lifestyle-Magazin auf, wenn da steht, diesen Rock kriegt man da und da steht nicht Werbung. Genau, und da steht der Preis, da steht, wo du es kriegst, da steht alles. Und oder Autozeitschrift, warum steht denn nicht? Als ob die kriegen das Auto auch gestellt vom Konzern. Das steht da nicht. Und das ist ja intransparenter als bei uns, aber bei uns schauen halt alle drauf. Das ist das, was mich daran stört. Das ist das Einzige, was daran ist. Es ist völlig in Ordnung, Werbung zu kennzeichnen.
Ist das noch so ein bisschen aus einer Unerfahrenheit, weil ihr noch so eine vergleichsweise neue Branche seid? Also
ja, ich glaube, ich stecke da nicht zu tief drin.
Ja.
Das ist diese Unerfahrenheit und auch ein bisschen eine subjektive Meinung von immer noch von einer älteren Generation, die das nicht gut findet, was Influencer machen. Ja. Die haben aber auch ein Bild davon, weil sie gar nicht da drin stecken.
Ja.
Also die denken dann halt eben an Halbnackte oder an Leute, die halt so Rabattcode-Schlachten eigentlich mal und Verlosung. Daran denken ja die meisten. Aber dass ein Herr Anwalt auf TikTok durch die Decke geht mit Rechtswissen oder eben The Simple Club, damals Mediakraft-Leute, die Mathe-Nachhilfe darüber gegeben haben und so, darüber denken die Leute ja nicht nach, weil sie es nicht wissen wollen. Und weil das keine Trendthemen sind. Die YouTube-Trends sind ja nun mal andere Sachen.
Ja.
Ist ja mehr. Aber das ist so, als würden wir bei Fernsehen nur noch an Trash-TV denken. Und sagen, nee, Lanz gibt's gar nicht. Nee, gibt's nicht. Es gibt auch keine Tagesthemen. Es gibt eigentlich nur Temptation Island. So denken die Leute bei Influencer. Und dementsprechend entscheiden sie dann auch so. Aber das ist ja nicht so. Das ist ja vielseitig.
Ja. Wir hatten das Gespräch ja angefangen mit der Reden über etwas ungewöhnliche Berufswünsche oder Wege. Jetzt ist mittlerweile ja in den letzten Jahren der Berufswunsch Influencer, glaube ich, durchaus, sagen wir mal, in der jüngeren Generation angekommen.
Ja.
Schrecklich, sagst du. Ich versuche schon noch zu verstehen, was ist der Reiz von jungen Menschen? Warum glaubst du, wollen das viele?
Der Reiz, eigentlich hat es ja den Berufswunsch der Leute ersetzt, die Model oder Fußballer werden wollten. Oder Schauspieler. Du kannst relativ schnell ja Reichweite generieren. Du gehörst ja nicht zu den Großen, aber du hast einen Bekanntheitsgrad. Ich glaube, am Anfang war der Reiz, du kriegst Produkte geschenkt, auch mit 10.000 Followern. Du kriegst Gratisprodukte, überleg dir das mal, mit 16, 17, 18. Du postest Fotos und kriegst Gratisprodukte. Das ist ja der Anfang. Die Leute sehen ja nur die Spitze des Eisbergs. Ja, wie bei einem Fußballer. Das aber, wenn das auf einen Robert Lewandowski 7000 Kinder fallen, die es nicht geschafft haben, die noch nicht mal schaffen, in die Bundesliga zu kommen. Das sieht man ja nicht. Man denkt so, ich will genau so sein wie er. Und dann und selbst Robert Lewandowski wäre dann ja eine Ausnahme oder Cristiano Ronaldo. Die anderen in der Bundesliga sind ja auch nicht da, wo er ist. Und beim Influencer ist es, glaube ich, eben dieses so, es ist das neues Dadem, weil es digital ist. Es sind digitale Generationen und es ist digital. Und du kannst es einfach selber machen und du bist nicht von einem Caster abhängig oder von einem Modelagenten oder so. Die Macht, das habe ich im Vorgespräch gesagt, die Macht geht rüber zum Einzelnen heutzutage. Mhm. Es gibt keine Gatekeeper mehr. Das Musiklabel kann nicht entscheiden, ob du Musik rausbringst oder nicht, sondern du bringst sie halt einfach raus. Du kannst sie halt hochladen oder ein YouTube-Video machen oder wenn du ein Rezo habe ich ja als Beispiel genannt. Rezo hat ja...
Und den vertrete ich ja auch, ne?
Genau. Mhm. Rezo hat ja Entertainment-Content immer gemacht. Und dann macht er ein CDU-Video. Ja. Und daran wird er jetzt natürlich auch gemessen und alle kennen ihn daher. Aber das ist ja nicht sein Haupt-Content. Der reine Entertainment macht er. Und im Fernsehen, in der Presse hätte dir niemand die Chance gegeben, wenn du Entertainer bist, das zu machen. Also was Gesellschaftliches oder Politisches zu machen. Mhm. Und das ist das Gute eben an Social Media und wahrscheinlich auch der Reiz, du kannst du selbst sein. Das Problem eben, was ich vorhin angesprochen habe, viele wissen nicht mehr, wer sie selbst sind, weil sie sich irgendwann da rein verlieren natürlich. Aber das tun Moderatoren, Fußballer und so auch, weil sie sehr viel fremdbestimmt auch irgendwann sind, weil sie eben Feedback kriegen. Mhm. Und warum ich schrecklich gesagt habe, weil es für mich kein Berufswunsch ist. Es ist etwas, was passiert. Ja. Unsere Leute, die wir vertreten, die haben Videos hochgeladen als Art Hobby. Die haben das nicht forciert. Die hatten Spaß daran. Die haben Spaß daran. Wie auch ein Topsportler Spaß an dem Sport hat und nicht das Geld deswegen das macht. Das ist das, was ich meine mit schrecklich, weil jeder gerade das schnelle Geld da sieht. Ja. Und das für mich kein Berufswunsch ist. Das ist etwas, was du machst, um Leuten Mehrwert zu bieten und nicht einfach nur um da zu sein. Mhm.
Okay. Es fällt dann oft dieses, also bei Fußballer wäre es so ein bisschen Talent plus hartes Training. Ja. Ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, erkennst du Muster, wie jemand groß gut werden kann? Oft taucht ja dieses Authentizität-Wort auf, wo ich mich immer schwer tue, was dahinter steckt.
Ja, das kann ich dir erklären, was dahinter steckt.
Ja, gerne.
Ist die Offline-Person dasselbe wie die Online-Person? Das ist eigentlich die Authentizität. Ja. Würde die Person auch genau so reden, genau das machen, wenn sie offline ist.
Und glaube ich ihr das sozusagen, weil ich sehe sie ja nur.
Genau, online. Aber dadurch glaube ich ihr das, weil es würde niemals zu diesem Moment kommen, wo die Person eine andere Meinung vertritt, weil es immer ihre Meinung ist, ihre intrinsische Motivation. Ja. Und daran erkenne ich das. Also bei mir sind es immer, ich glaube, wir hatten drüber gesprochen, diese drei Fragen, die ich stelle beim Bewerbungsprozess, sage ich jetzt mal, wenn die zu uns kommen. Warum hast du angefangen? Wie fühlst du dich jetzt? Weil jeder will es werden, aber wie fühlst du dich jetzt nach ein paar Jahren und Bekanntheit da drin? Und wo willst du eigentlich hin? Und da kristallisiert sich eigentlich sehr schnell raus, ob jemand gut wird oder nicht.
Ja.
Dazu gehört halt eine sehr, sehr krasse Arbeitsmentalität. Jeden Tag Content machen. Stell dir vor, du müsst jeden Tag eine Podcast-Folge machen. Und plus dann noch das andere Plus. Also das machen die auch noch. Die machen ja Podcast, dann Instagram, dann YouTube, dann Twitch, dann TikTok, dann noch Pressesachen dazu und das alles vorbereiten, nachbereiten. Das ist schon viel. Ja. Man sieht ja nur das Foto.
Ja.
Aber du musst ja immer wieder was Neues machen. Und daran erkennst du eigentlich, ob es jemand schaffen kann. Ist jemand bereit, alles dafür zu geben, auch wenn es schlecht läuft? Hat jemand eine Leidenschaft für das Thema oder nicht? Eigentlich wie wenn man Arbeitnehmerinnen einstellt. Sagen, haben die Bock da drauf oder brauchen die das Geld? Und wenn die das Geld brauchen, wenn das ein Teil dieser Antworten ist, dann werden sie bei uns auf keinen Fall aufgenommen. Es gibt andere Agenturen, die machen das natürlich, aber für uns ist Geld nicht der Treiber.
Ja. Du hast gesagt, 29 Künstlerinnen und Künstler vertretet ihr im Moment. Wie findet ihr dann zusammen und wie wollt ihr auch wachsen oder wie könnt ihr wachsen?
Ja, das, also die letzte Frage ist bei uns immer so ein täglicher Prozess in mir selbst. Will ich noch wachsen? Eigentlich will ich schon seit Jahren nicht wachsen, aber wenn man dann so auf Leute stößt, richtig gute Mitarbeiterinnen, die richtig Bock haben, die gute Sachen machen können. Damit hat es halt angefangen. Ich habe Leute eingestellt, die den Creatoren, die ich habe, weiterhelfen können. Dann haben die aber irgendwann Kapazitäten natürlich frei und uns laufen auch immer richtig gute Talents über den Weg, mit denen wir einfach Bock haben zu helfen. Weil wenn du die intrinsische Motivation hast, Leuten weiterzuhelfen und dich fragt jemand um Hilfe, dann sagst du ja nicht, ja, ist mir egal. So, geh woanders hin und lass dich ausnehmen. Oder was weiß ich, oder scheiter halt. Und so fing das eigentlich an, dass wir gewachsen sind. Wir waren ja nicht direkt 19 Leute, wir wachsen so stetig, alle drei Monate vielleicht ein Mitarbeiter oder so ungefähr. das ist eigentlich so, wir werden wahrscheinlich auch immer weiter wachsen, auch wenn ich sage, es reicht, aber wir werden wahrscheinlich immer weiter wachsen, weil unsere Strukturen eh schon mitwachsen.
Okay. Ja. Und genau, und du sagst, es laufen euch immer wieder tolle Talents über den Weg. Was macht die dann so toll?
Zahlen, Umsatz, nein. grundsätzlich, ja, es ist so, ja, es kommt drauf an, wie man jetzt als Charakter ist, um diesen Vergleich zu ziehen. Ja. Wenn man Menschen in seiner Umgebung hat, die bei irgendwas Hilfe brauchen und man kann denen helfen, man will denen auch helfen, dann sind das für mich mehr, und es ist eine ehrliche Haut, dann bin ich bereit dafür. Das mache ich nicht nur bei den Talents, das mache ich bei meiner Familie, bei Freunden genauso. Ich helfe denen. Selbst wenn ich die über eine Ecke mal kenne und so. Und die wollen nichts von mir, also die wollen jetzt nicht irgendwie von mir profitieren, sondern die brauchen wirklich Hilfe bei einem Thema. Das muss gar nichts mit Social Media zu tun haben, sondern mit Leben. Dann helfe ich halt einfach. Und umso geiler muss man, also das, ich muss das Wort auch benutzen, geil. Umso geiler war es für mich, diesen Job entdeckt zu haben, zu sagen, ich helfe so gerne Menschen. Ich verdiene jetzt, ich kriege auch noch Geld dafür. Das war halt für mich richtig krass. Und das vereint eigentlich auch mein Team am Ende, weil wir alle so sind. Wir sind nicht die Rampensäule, die nach vorne gehen, sondern wir helfen einfach gerne weiter. Und das klingt immer idealistisch, aber ich bin nun mal auch Teil einer idealistischen Generation. Greta Thunberg bringt es auch nichts, die ganze Zeit auf die Fresse zu kriegen, dafür die Welt zu retten oder retten zu wollen. So. Und ich vergleiche mich jetzt nicht mit ihr. Aber ich sag mal so, diese intrinsische Motivation wurde immer stärker von Generation zu Generation, weil wir ja keine Probleme. Wir sind keine Kriegsgeneration, keine Nachkriegsgeneration. Wir haben keine Glaubens, wir haben hier nichts. So, wir können uns entfalten. Yeah. Also können wir auch wir selbst sein und das machen, was wir selber wollen.
Yeah.
Und das macht die dann zu guten Leuten. Verstehe ich mich mit dem, würde ich mit denen Zeit verbringen wollen und will ich denen helfen, ihr Ziel zu erreichen?
Ja. Ich glaube sozusagen, so was du noch dann neben diesem Gefühl und diesem Spirit, den ihr irgendwie
verbindet. Und dem Content.
Und dem Content, genau.
und die Follower.
Genau, da wollte ich noch mal kurz drauf hinaus. Ich glaube, ich habe es irgendwo gefunden, dass so ungefähr ab 100.000 ist es.
Ja, das hatte ich dir gesagt.
Genau, ist es für euch dann die wichtige Hürde. Wie kommt das?
Ja, das hat mehr eine Umsatzrelevanz, muss man auch sagen. Ich sage zwar, uns geht es nicht ums Geld, aber am Ende müssen wir Mieten zahlen und Mitarbeiter. Ja. Und wir wissen halt, also der Aufwand ist ja der gleiche, ob wir 2.000 Euro bei einer Kooperation verdienen oder 100 Euro. Also gehen wir lieber schon an die Leute, die schon gestärkt sind. Das ist aber eine Pi mal Daumenzahl. Da kann auch mal jemand mit 70.000 dabei sein, der in der Nische so relevant ist, dass es auch Sinn macht. Aber jetzt so in unserem Mainstreaming-Gedanken sind es ja auch schon langsam mehr. Aber 100.000 ist so unsere Reichweite, wie wir gesagt haben. Ab da trägt sich das auch, dass wir das machen und jemandem helfen. Weil wir haben ja das Glück, wir können es ja uns aussuchen. Nicht nur als Agentur, sondern in der Branche. Ja. Es gibt halt ja so viele. Und da kannst du halt gute Talents und Talente finden.
Ja. Jetzt hast du vorher so ein bisschen auch die Themen angesprochen, die Influencer besetzen. Wie ist das im Moment bei euch verteilt? Also was sind so die Schwerpunkte, in denen eure Künstler unterwegs sind?
Wenn ich es jetzt mal ganz groß sagen würde, ist es Lebenstipps. Ist jetzt so doof, man kann so viel reininterpretieren, aber es gibt bei uns Leute, die auf einem lifestyleigen Weg eine alternative Erziehung zeigen, die auch super vielen schon geholfen hat, weil wir alle kennen nur die Erziehung unserer Eltern, aber die ist ja nicht mehr zeitgemäß. Die war sie wahrscheinlich auch nicht zeitgemäß, als ich sie erfahren habe.
Ja.
Und das überhaupt mitzukriegen, weil das dann nicht so öko rüberkommt, sondern, also wie es früher war, so, oh ja, du machst das und das, sondern so, ach krass, du kannst auch cool sein und das machen. oder eben ne, bei einer Diana oder Alex, also Diana zu Löwen, Alexas Earth, Julina Men, so eher so Women Empowerment, LGBTQI-Themen. Aber eigentlich alles so aus dem eigenen Leben, mit eigenen Erfahrungen. Und Leuten zu helfen damit, ihre Probleme zu lösen. Das kann, aber genauso hat's, der ästhetische Content ist das Medium, diese Leute zu erreichen. Aber am Ende geht's denen allen darum, etwas dazu beizusteuern. Natürlich kriegen wir immer auf die Fresse für Werbung und sagen, ja, ihr macht ja nur Werbung und so. Ja, macht Fernsehen halt auch, wir müssen es halt selber machen. Wir finanzieren uns halt dadurch.
Ja.
Euer Gratis-Content, den ihr abrufen dürft, ohne dass ihr was bezahlen müsst, wie bei Netflix oder sonst was, kommt daher, dass auch mal Werbung untergebracht wird. Der Vorteil ist nur, wir bringen euch Werbung von Sachen, die ihr vielleicht auch kaufen wollt, weil sie euch wirklich im Leben was helfen oder eine Lösung präsentieren. Das muss man immer noch selbst entscheiden, so wie ich im Laden auch selbst entscheide. Aber überhaupt aufmerksam zu werden darauf, Branchen verändern sich gerade dadurch. Ich glaube wirklich, dass Influencer der Treiber hinter so vielen Sachen gerade sind, in Veganismus, in eben im Empowerment, in Gleichbestellung, in Antirassismus. Ja. Und da sage ich nicht, weil ein weißer Influencer was sagt, sondern weil alle eine Stimme kriegen. Mhm. Und das ist durch diese Social-Media-Plattform einfach ein Thema. Auch negativ. Natürlich gibt es auch ein Rechts. Ja. Die Leute, die ganz rechts sind, haben dadurch auch eine Ebene gefunden. Mhm. Das will ich gar nicht sagen, aber bisher hat ja nichts mit uns jetzt direkt zu tun. Oder dass ein Rezo, sag ich mal, CDU-Videos machen kann, hat halt einfach was ausgelöst in der Politik.
Ja.
Und hat eine Veränderung losgelöst.
Ja.
Und das ist ja der Vorteil daran, dass auch du, wenn du einen Podcast machst, etwas ändern kannst in etwas. Es muss ja nicht gleich sein, ein Missstand, sondern einfach was ändern kannst.
Ja. Passiert dir das oft, dass du dir dann den Content deiner Künstlerin, Künstler anguckst und mit dem Kopf schütteln musst ein bisschen, oder?
Wie hat mal der alte RTL-Chef gesagt, der Köder muss den Fisch schmecken, nicht den Angler?
Also ja.
ja. Hm? Ich bin nicht der Konsument.
Ja.
Ich bin nicht die Community.
Ja.
Beziehungsweise es ist manchmal Kopfschütteln, dann schreibe ich dann mal direkt und sage so, hey, das müssen wir ändern, das kommt falsch rüber. Das ist nicht mal, dass das bewusst dann von denen ist, sondern dann ist eher so ein Kopfschütteln so, ich glaube, sie wusste gerade gar nicht, wie das vielleicht rüberkommen könnte oder so. Weil sie sind ja für sich selbst, also sie haben ja nicht 20 Redakteure, die da alle mitarbeiten. Und ich bin nicht, und deswegen meinte ich so, es ist nicht Kopfschütteln eigentlich, ich bin nicht die Community. Wir vertreten sehr viele Frauen, die natürlich über auch Kleidung und Make-up reden, das toucht mich ja nicht, brauche ich ja nicht. Oder?
Ja.
Ich würde ja eher, wenn ein Mann mir irgendwas zeigt, so dass den Rasierer oder so dann abkaufen. Aber ich im Großen und Ganzen, das muss ich sagen, stehe ich hinter jedem, sonst würde ich die nicht vertreten. Okay. Also das ist für mich ist für mich Gesetz, ich muss dahinter stehen. Es gibt mal Entwicklungen, wir vertreten auch junge Leute, dass die sich gerade selbst finden und dann schüttelt man mal mit dem Kopf, wie die eigenen Eltern ja auch, dann sagen, was macht ihr denn jetzt gerade so mit 18 so erstmal ausziehen und so und denkst so, boah, aber das ist mehr so Lebensentscheidung, Kopfschütteln, nicht, dass ich sage, die machen jetzt scheiß Content.
Okay. Ja. Was glaubst du, was werden so die nächsten Schritte sein, weil ihr natürlich in einer Branche seid, wo sich die Kanäle, die Methoden, auch die Charaktere vielleicht, die gerade angesagt sind, sich durchaus schnell verändern können, wenn man so Facebook, Instagram, TikTok sich jetzt schon anguckt, was kommt da noch?
Ja, wenn ich das wüsste, ne, dann ich glaube ja fest an Metaverse, also ich glaube, dass dieses ganze Thema, wir haben eine globale Online-Plattform, wo wir uns halb physisch aufhalten, sage ich mal, durch einen Avatar, also virtuell. Ein großes Thema wird, wo wir zu Konzerten gehen da, weil ich glaube, dass das auch eine Sache ist, die jetzt sehr stark von den Tech-Companies und von anderen Companies forciert wird, weil durch die Pandemie gemerkt wurde, wir wollen das Erlebnis, aber wir wollen jetzt nicht mit 7000 Leuten, kannst du dir vorstellen, schweißgebadet zwischen 7000 Leuten vor der Bühne stehen jetzt gerade? Genau, das hat früher, hast du es gar nicht hinterfragt, auch im Club und jetzt denke ich so, oh mein Gott. So, und ich glaube, dadurch wird das ein Treiber sein und ich glaube sehr, sehr stark daran und ich glaube, das wird dann Bookings ins Metaverse geben, sage ich jetzt mal, für Musiker, Musikerinnen, für alles Mögliche, dass das, was die digitalen Creator jetzt zweidimensional machen, dreidimensional passieren wird eben dort, also dass das Foto oder der Stream dann eben da eher so stattfindet und DJs da auflegen und so. Ich glaube, das wird der nächste Trend, eben dieses Virtual und Mixed Reality Thema. Und ich hätte tatsächlich, bin ich auch ehrlich, ich hätte niemals kommen sehen, dass Videos wieder so ein Ding wird. Mhm. Ja, YouTube war ja dann so abgeschrieben, dann wurde Instagram groß und dann hat TikTok mit Kurzvideos und Instagram forciert das ja auch durch die Reels jetzt. Damit hätte ich nicht gerechnet. Yeah. Weil das irgendwie für mich ein Rückschritt ist wieder. Mhm. Aber die Menschen brauchen auch etwas, und wir alle, ich ja auch, ich rede immer so drüber, als ob es die anderen sind, ich ja auch, was wir wieder kennen.
Mhm.
So wie die Leute sich freuen, dass Wetten, dass und TV Total auf einmal wieder da ist, obwohl es ja berechtigt abgesetzt wurde, weil es keinen interessiert hat.
Mhm.
So, es hat nur die Leute interessiert, als weg war.
Mhm.
Die Leute brauchen das wieder. Und es gab auch diesen, damals als Zalando und die Boutiquen alle zusammengebrochen sind, gesagt haben, Zalando, alles wird, Amazon, Zalando wird alles zerstören und so. Und jetzt gibt es die Boutiquen wieder.
Mhm.
So, ich glaube, die Leute brauchen den menschlichen Kontakt wieder und das Offline wird wieder ein bisschen mehr werden.
Ja.
Aber so im digitalen Trend.
Gibt es noch inhaltliche Nischen oder sagen wir größere Nischen, die du gern besetzen würdest oder wo du gern Vertreterinnen und Vertreter quasi hättest?
Oh ja, es gibt, das ist eine schwierige Frage, weil da schlägt Herz Wirtschaftlichkeit.
Ja.
Muss man, Wirtschaftlichkeit schlägt Herz hier eigentlich. Es gibt Leute, mit denen rede ich auch und sage so, boah, das würde ich voll gerne supporten. Aber ich wüsste, ich könnte nichts davon bezahlen halt am Ende. Das muss man auch sagen. Ich kann ja nicht, das ist ja immer das Problem Kapitalismus, muss man ja auch sagen. Ne? Es gibt auch Firmen, die haben schon Probleme gelöst, so die wir jetzt gerade haben, die können sie aber wirtschaftlich gar nicht stemmen, so in einem ganz großen Segment. Mhm. Und das ist halt das Ding. Es gibt, ich mag dieses ganze Gleichstellungs-, Women Empowerment, Antirassismus, oder ich bin voll der Befürworter von den ganzen Themen, gerade auch, weil ich habe eine 2-jährige Tochter und ich möchte einfach, dass sie so aufwächst in eine Welt, wo Frauen einfach anders behandelt werden und eben auch ihre Chancen erkennen zum Beispiel. Und deswegen bin ich hinter diesem Thema sehr stark und eben Anti-Mobbing, Anti-Rassismus. Ich finde es auch die klassischen Medien einfach einen guten Weg da gerade einschlagen, dass mal jetzt langsam, dass es lustig ist, Leute fertig zu machen, jetzt mal weggeht. So. Und das sind mehr so die Themen, die ich jetzt eher bedienen würde. Also eher die Selbstreflexion der Menschen, nochmal drüber nachzudenken über Themen. Ja. Okay. Und eben so wie bei Gewitter im Kopf, auf humoristische, also die wir auch vertreten, auf humoristische und entertainige Weise über Tourette aufzuklären, sodass Tourette keine Berührungsangst mehr auslöst. Ich zum Beispiel habe keine Berührungsangst mehr gehabt nach den Videos. Jetzt kenne ich die ja auch noch persönlich. Ja. Jetzt natürlich, eigentlich nicht mal weniger. Ich hatte keine mehr einfach durch die Videos. Vorher war das so, Stern-TV-Beitrag, Tourette, und dann war das immer das Gleiche. Die haben halt irgendeine Beleidigung geschrieben, das war's. Aber man hat sich nicht wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. Eher frontal. Und jetzt hast du jemanden begleitet bei seinem Prozess. Und das, ich mag, dass Social Media das auslösen kann. Mhm. Ja. Verständnis füreinander. Ja.
Und vielleicht abschließend noch, wir haben ja einfach betont, dass du dich sozusagen mit dieser Rolle im Hintergrund auch wohlfühlst. Immerhin, glaube ich, bei Instagram sind sie so 12.000
Follower. 12.000 und blauen Haken.
Ja, und blauen Haken. Also, das heißt, es wird noch nicht für einen Vertrag bei dir reichen. Aber welche Rolle spielt so deine eigene Prominenz in so einer Form auch?
Ja, genau. Das ist halt, ehrlich gesagt, Mittel zum Zweck. Und das sollte sich jeder Unternehmer, jede Unternehmerin aneignen. Mhm. Wir sind ja auch sehr amerikanisch geprägt. Und von drüben sieht man das ja. Und in Deutschland gibt es das ja jetzt auch durch eine Judith Williams, Frank Thelen, Georg Kofler, auch der Herr vom Otto Mull, das ist jetzt natürlich durch die Höhle der Löwen, aber eben auch andere, die Menschen vertrauen nicht mehr dem Produkt und der Marke, sondern die Menschen vertrauen der Person, die dahinter steht. Und das hat mit Steve Jobs und Elon Musk, Jeff Bezos angefangen, Bill Gates. Die Leute wollen wissen, wer dahinter steckt, um ein Vertrauen der Marke gegenüber zu haben. Das ist in China auch so und das ist in Amerika so und das wird in Deutschland auch passieren. Deswegen, es ist nicht mehr, wenn du eine Marke kaufst, willst du auch wissen, warum. Oder Mathe-Shits, auch so ein Thema, wo ich das gerade sehe. Bull-Kühlschrank da. Ja, auch so ein Thema. Ich glaube, dass er einen hohen Anteil an dem Erfolg auch hatte. Also nicht nur wirtschaftlich, sondern eben, dass man wusste, von wem man es kauft am Ende. Und das ist auch der Unterschied am Ende für jeden Unternehmer und jeden Gastronom. Bestes Beispiel, der Lieblingsitaliener damals, weil dann stand da halt der Chefkoch oder der Besitzer und hat sich mal zu dir gesetzt, war auch eine Personal Brand am Ende im Kleinen oder die Boutique-Besitzerin oder der Bäcker. Und deswegen mache ich das. Mir geht es eigentlich darum, der Branche zu helfen, meinem Business zu helfen, meiner Agentur zu helfen, durch Themen, die ich anspreche, durch eine gewisse Reichweite, ein Sprachrohr zu sein, dafür die Seriosität da auch zu teilen, weil es gibt viel Scheiß, aber es gibt auch viel im Spielerberater viel Scheiß und im TV und in allem gibt es viel Scheiß. So. Und die Leute hauen natürlich gerne auf Entertainment drauf. Keiner haut hier auf einen Waffenhändler drauf, so, was viel schlimmer ist, als Content zu produzieren. Und das ist halt so, das Thema drüber zu sprechen. Und angefangen hat es dadurch, dass natürlich viele Studien, fingiert oder nicht, sehr gegen Influencer und Influencer-Marketing und sehr viel Lügen verbreitet haben, weil sie gar nicht der Realität und gar nicht der Wahrheit entsprochen haben. Und daher hat es halt angefangen, dass ich selber dann angefangen habe zu sprechen. Ja. Ich mag es trotzdem gerne nicht vor der Kamera zu sein. Ja.
Kevin, danke, dass du zumindest heute für uns hinter das Mikro gekommen bist und berichtet hast. Ganz herzlichen Dank für deine Einblicke und vielen Dank für den Besuch.
Danke für deine Zeit.
Wirtschaft Köln am Platz.
So, und jetzt einmal bitte durchzählen. Haben Sie schon genug Follower für einen Vertrag bei All In Artist Management? Bei mir fehlen noch so ungefähr 98.000, bis ich bei Kevin Thewe anklopfen darf. Wir hoffen, Sie konnten aus diesem Gespräch einige interessante Einblicke mitnehmen. Wir freuen uns wie immer über Kritik und Feedback. Das alles gerne per Mail an podcast@rotonda.de oder über die LinkedIn-Seite des Rotonda Business Clubs. In der kommenden Woche begrüßt mein Kollege Stefan Merks hier an dieser Stelle Marco Richrath. Der arbeitet seit vielen Jahren für Shell und ist seit 2019 Chef des Shell Energy and Chemicals Park Rheinland. Das sind die großen Industrieflächen in Köln-Godorf und Wesseling. Von dort kommen heute noch 10% des deutschen Sprits für Autos. In Zukunft soll dort jede Menge grüner Wasserstoff entstehen. Mehr über dieses Mammutprojekt kommenden Mittwoch bei Wirtschaft Köln unplugged. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald!